Stell dir mal vor, du bereitest das aufwendigste, wirklich das köstlichste Drei-Gänge-Menü deines gesamten Lebens zu. Du hast echt tagelang an diesen Rezepten gefeilt, hast die allerbesten Zutaten besorgt. Das Anrichten auf dem Teller ist absolute Perfektion.
Klingt super.
Ja, und dann nimmst du diese wunderbaren Teller, stellst sie in so einen dunklen, fensterlosen Kellerraum, schließt die Tür ab und wunderst dich dann ernsthaft, warum niemand zum Essen kommt.
Ja, das ist eigentlich völlig absurd.
Absolut absurd. Aber das Verrückte ist ja, genau das machen unzählige Autoren jeden Tag mit ihren Büchern.
Genau so ist es.
Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Deep Dive. Echt schön, dass du heute wieder dabei bist.
Hallo auch von mir.
Unsere Mission für heute ist ziemlich klar. Wir wollen diesen dichten Nebel des Buchmarketings mal lichten.
Dringend nötig, ja.
Und dafür haben wir uns ein ziemlich praxiserprobtes System vorgenommen, und zwar aus dem Buch von Wilfried Bechtel, also mit Amazon KDP mehr Bücher verkaufen.
Ein wirklich spannendes System, weil es so analytisch an die Sache rangeht.
Richtig. Und für dich bedeutet das heute, wir filtern die absolut essentiellen Mechanismen daraus. Wir bauen aus diesen ja oft überfordernden Einzelinformationen ein echtes, logisches System. Also lass uns das mal aufdröseln. Wir haben ja bei vielen Autoren immer noch diesen wahnsinnig romantischen Mythos im Kopf.
Oh ja, den kenne ich gut.
Dieses ein richtig gutes Buch, das verkauft sich irgendwann einfach von selbst, weißt du? Also dass Qualität sich am Ende immer durchsetzt.
Das ist halt leider eine absolute Illusion.
Genau. Und wenn man sich die Realität ansieht, dann ist Sichtbarkeit eben nicht diese späte, gerechte Belohnung für literarische Qualität,
Nein, überhaupt nicht.
sondern Sichtbarkeit ist die zwingende technische Voraussetzung dafür, dass diese Qualität überhaupt erst wahrgenommen wird.
Ja, und genau da müssen wir eigentlich direkt ansetzen. Weil dieser Mythos, das ist quasi der Kern der allergrößten Fehlannahme im Self-Publishing. Also Autoren gehen oft mit einer völlig falschen inneren Landkarte in dieses ganze System rein. Die behandeln eine Plattform wie Amazon im Geiste, also die behandeln das wie eine klassische romantische Buchhandlung.
Ja, genau. Dieses Bild von dem kleinen Ort mit den Holzdielen.
Richtig. Wo man an einem verregneten Samstagnachmittag total entspannt durch die Gänge streift, mal hier so ein schönes Cover in die Hand nimmt, ein bisschen blättert.
Wo man sich einfach so ein bisschen von der Muse küssen lässt.
Genau das. Aber es ist halt ein fataler Denkfehler. Also wirklich fatal.
Weil Amazon eben keine Buchhandlung ist.
Exakt. Amazon ist eine hochgradig optimierte Such- und Kaufumgebung. Das muss man sich immer wieder klar machen. Die Menschen, die dorthin kommen, die kommen mit einer extrem konkreten Absicht. Die haben ein akutes Problem oder einen ganz spezifischen Wunsch.
Ich liebe dieses Bild eigentlich total, weil es die Situation komplett dreht.
Ja.
Es ist also nicht so, als würde man irgendwie mit einem Glas Wein gemütlich durch so eine Kunstgalerie schlendern und auf plötzliche emotionale Resonanz hoffen.
Überhaupt nicht.
Es ist eher so, stell dir vor, du stehst an einem Dienstagmorgen total gestresst in so einem riesigen Baumarkt, weil zu Hause einfach der verdammte Wasserhahn tropft.
Ein super Vergleich. Da suchst du ja auch nicht nach Inspiration.
Richtig. Du suchst exakt diesen einen Schraubenschlüssel der Größe 12, der einfach dein Problem löst.
Und der Leser auf Amazon, der denkt genau in solchen Suchanlässen.
Während der Autor halt in seiner inneren, tiefen Themenwelt denkt, die er sich vielleicht über Monate im stillen Kämmerlein ausgedacht hat.
Das sind einfach zwei völlig verschiedene Universen, die da aufeinander prallen.
Absolut.
Und das Faszinierende daran ist ja eigentlich, wie eiskalt der Algorithmus genau dieses zielgerichtete Nutzerverhalten widerspiegelt.
Aha.
Also die Plattform belohnt einfach keine guten Absichten.
Mhm.
Die belohnt auch keine literarische Mühe. Dem System ist dein schöner Schreibstil völlig egal und auch deine schlaflosen Nächte interessieren dann niemanden.
Das tut fast ein bisschen weh.
Ja, aber das System belohnt halt ausschließlich zwei Dinge. Und zwar erkennbare Passung und sichtbare Bewegung.
Okay, Passung und Bewegung.
Genau. Der Algorithmus will dem Suchenden einfach so schnell wie möglich exakt das Angebot zeigen, das sein Problem löst und das dann auch nachweislich gekauft wird.
Was ja dann auch diesen enormen Irrglauben rund um den Bestsellerrang erklärt, also den BSR.
Oh ja, der BSR.
Weil viele betrachten den ja quasi wie so einen literarischen Ritterschlag, wie ein objektives Gütesiegel für die Qualität des Buches.
Dabei ist er eigentlich nur ein Tacho.
Ja, ein Tacho, das trifft es perfekt.
Der BSR ist lediglich ein Echo des Marktes. Er misst die aktuelle Dynamik, also die Verkaufsgeschwindigkeit, in Relation zu allen anderen Büchern.
Mhm.
Er sagt dir quasi, wie schnell das Auto gerade fährt. Aber er sagt dir absolut nichts darüber, wie bequem die Sitze sind oder wie gut die Aussicht ist.
Okay, verstehe. Aber wenn der Algorithmus also komplett blind für die Seele des Buches ist und wirklich nur das nackte Userverhalten in der Suchleiste misst,
ja,
wie überlebt mein Buch dann überhaupt diesen allerersten brutalen Filter? Ich meine, wenn ein Leser im Eiltempo durch die Suchergebnisse wischt,
der wischt da extrem schnell durch, ja.
Eben. Dann haben wir ja keine 5 Minuten Zeit, um unsere Argumente irgendwie darzulegen.
Wir haben nicht mal 5 Sekunden.
Krass.
Und das bringt uns direkt zur kleinsten, aber eigentlich wichtigsten Verkaufsfläche überhaupt. Nämlich dem Listing im Suchergebnis.
Okay, das Listing.
Man muss sich das mal technisch klar machen, weißt du? Der Leser sieht da kein tiefgründiges Werk.
Was sieht er dann?
Er sieht ein Miniaturcover von der Größe einer Briefmarke auf seinem Smartphone. Dann noch einen Titel und einen Untertitel. Das war's.
Mhm.
Und hier regiert wirklich ein einziges Prinzip: Reibungslosigkeit.
Reibungslosigkeit, okay.
Ja, der Leser muss absolut intuitiv, ohne auch nur eine Sekunde nachzudenken, 3 Dinge erfassen. Erstens, worum geht es?
Mhm.
Zweitens, ist das für jemanden wie mich gedacht? Und drittens, welchen konkreten Fortschritt bringt mir das jetzt sofort?
Okay, aber da muss ich jetzt mal massiv einhaken.
Nur zu.
Widerspricht das nicht eigentlich allem, was uns jemals über Marketing beigebracht wurde?
Inwiefern?
Naja, will man nicht auffallen, wenn ich jetzt ein künstlerisches, vielleicht so ein bisschen abstraktes oder mystisches Cover habe, dann bricht das doch das Muster.
Ich weiß, worauf du hinaus willst.
Wenn alle Ratgeber komplett gleich aussehen, bin ich doch mit einem super originellen Cover der absolute Hingucker, oder nicht?
Das ist ein sehr intuitiver Gedanke, das stimmt. Aber genau da tappen die meisten Autoren voll in die Falle.
Echt? Warum?
Weil es eine Form von Originalität gibt, die hilft, und eine, die das Gehirn blockiert.
Okay.
Originalität, die im Suchergebnis kognitive Reibung erzeugt, die tötet jeden Verkauf. Stell dir das wieder in deinem Baumarkt vor.
Okay, ich stehe wieder im Baumarkt.
Du suchst diesen Schraubenschlüssel. Wenn da jetzt ein Werkzeug in einer abstrakten, dreieckigen Designerbox liegt,
dann bleibe ich vielleicht kurz stehen und gucke.
Genau, vielleicht guckst du kurz. Aber du greifst am Ende zu dem Werkzeug, das aussieht wie ein Werkzeug.
Ah, okay, ja.
Ein Sachbuchcover muss in allererster Linie mal Berechenbarkeit ausstrahlen. Es muss sich einfach den visuellen Sehgewohnheiten seiner Kategorie anpassen.
Verstehe. Also keine Rätsel aufgeben.
Auf keinen Fall. Wenn der Leser auch nur den Bruchteil einer Sekunde rätseln muss, was das Buch eigentlich ist, dann klickt er nicht. Er geht sofort zum nächsten Ergebnis, das ihm das Denken abnimmt.
Das ist hart, aber es ist total logisch. Also das Cover holt sich sozusagen die ungeteilte Aufmerksamkeit.
Richtig.
Und der Text daneben?
Der Titel, der öffnet vielleicht die Tür. Aber der Untertitel, der ist eigentlich der heimliche Held des Listings.
Der Untertitel?
Ja. Der muss den konkreten Nutzen wirklich messerscharf auf den Punkt bringen. Also wenn der Titel vielleicht eher atmosphärisch ist, dann muss der Untertitel das absolut klare Versprechen liefern.
Oh, hier wird es jetzt wirklich interessant.
Ja.
Denn nehmen wir mal an, ich habe all diese Regeln befolgt. Ja, das Cover ist glasklar, der Untertitel verspricht die exakte Lösung.
Super.
Der Leser klickt, juhu, erster Sieg. Aber wir wissen ja, ein Klick ist noch lange kein Kauf.
Überhaupt nicht, nein.
Ein Klick ist ja quasi nur so eine kleine Erlaubnis des Lesers, dass ich das Buch jetzt auf der nächsten Seite genauer vorstellen darf.
Richtig.
Wir landen auf der Produktseite.
Genau.
Und was ich da oft sehe, da treibt es mir echt die Tränen in die Augen.
Das glaube ich dir sofort. Was siehst du da?
Naja, Autoren kopieren einfach stumpf ihr Inhaltsverzeichnis rein oder schreiben so eine knochentrockene Zusammenfassung.
Ja, ein Klassiker.
Aber die Buchbeschreibung ist doch kein Klappentext für irgendein Archiv. Das ist doch ein Verkaufstext.
Absolut richtig. Da bist du genau auf der richtigen Spur.
Mhm.
Die Produktseite muss das emotionale Versprechen, das das Listing ja nur angedeutet hat, jetzt voll einlösen.
Okay, das heißt?
Wenn die Beschreibung jetzt nur aufzählt, was im Buch steht, also so nach dem Motto, in Kapitel 3 geht es um X, in Kapitel 4 um Y, dann verliert sie den Leser sofort.
Weil das langweilig ist?
Weil es das Problem nicht anspricht. Die Beschreibung muss dem Leser permanent dieses Gefühl geben.
Welches Gefühl?
Das Gefühl von, Hier hat jemand mein exaktes Problem wirklich tiefgreifend verstanden und reicht mir jetzt den Ausweg.
Ah, okay, ja.
Und es gibt da ein Element, das bei diesem Vertrauensaufbau oft völlig unterschätzt wird.
Und zwar?
Der Blick ins Buch, also die Leseprobe.
Ah.
Das ist eigentlich der ehrlichste Moment auf der gesamten Plattform.
Weil da das Marketing quasi aufhört und die Realität anfängt.
Ganz genau. In der Beschreibung kannst du unfassbar viel behaupten. Das Cover kann eine Professionalität suggerieren, die der Text vielleicht gar nicht hat.
Mhm.
Aber in der Leseprobe, da prallen Behauptung und Realität dann völlig ungefiltert aufeinander.
Das heißt, wenn da ein Bruch ist?
Dann ist es vorbei. Wenn deine Produktseite einen super knackigen, sofort umsetzbaren Praxisratgeber verspricht.
Ja.
Und die ersten 10 Seiten der Leseprobe lesen sich dann aber wie so eine staubtrockene wissenschaftliche Einleitung.
Dann fällt die Entscheidung in Sekundenschnelle gegen das Buch aus.
Genau. Das Vertrauen ist sofort gebrochen und der Leser ist weg.
Okay, das ergibt absolut Sinn. Aber jetzt müssen wir vielleicht mal einen kleinen Schritt zurücktreten.
Gerne.
Was nützt uns denn die reibungsloseste, psychologisch absolut perfekt optimierte Produktseite, wenn sie sich quasi in einem digitalen, komplett leeren Flur befindet?
Gute Frage.
Weil wie bringen wir die richtigen Leute überhaupt erst dazu, in diesen spezifischen Flur abzubiegen?
Ja, das ist der Knackpunkt.
Und da stoßen wir ja laut der Quelle auf ein massives Kommunikationsproblem zwischen dem Autor und dem Käufer.
Ja, wir sprechen hier von der berüchtigten Sprachlücke.
Sprachlücke.
Ja. Autoren leiden ganz oft unter dem Fluch des Wissens. Also die leben so tief in ihrer eigenen Materie, dass sie in total eleganten, abstrakten Themenclustern denken.
Und Fachbegriffen.
Genau. Und wenn sie dann ihre Keywords für Amazon auswählen, dann nutzen sie exakt diese Flughöhe.
Mhm.
Aber der Käufer auf der anderen Seite, der sitzt ja mit einem ganz banalen, erdgebundenen Problem vor seinem Bildschirm.
Richtig.
Der sucht nicht nach innovativen Vertriebslogiken, der tippt einfach ein, mehr verkaufen Amazon.
Ja, viel direkter.
Keywords sind halt keine lästigen Metadatenfelder, die man am Ende noch schnell ausfüllen muss. Keywords sind verdichtete Suchsprache.
Und wer diese Sprache nicht fließend spricht,
der ist für den Markt praktisch unsichtbar.
Lass uns das doch mal an einem richtig konkreten Beispiel festmachen.
Unbedingt.
Angenommen, ich habe jetzt einen genialen Ratgeber für alleinerziehende Mütter geschrieben. Es geht darum, wie sie Beruf und Kind besser unter einen Hut bekommen. Ein Autor könnte jetzt ja denken, hey, mein Buch macht diese Frauen produktiver, also nehme ich einfach das Keyword Produktivität.
Mhm.
Warum ist das ein fataler Fehler? Weil breiteres Keyword heißt doch eigentlich mehr Suchanfragen, also viel mehr potenzielle Käufer, oder nicht?
Das ist der absolute Klassiker unter den Trugschlüssen.
Ja.
Ja. Wenn du auf Produktivität optimierst, dann wirfst du ein riesiges Netz aus.
Was doch erstmal gut klingt.
Nur in der Theorie. Jemand sucht auf Amazon nach Produktivität, sieht dein Buch, klick vielleicht sogar drauf, weil dein Cover gut aussieht.
Okay, Klick haben wir.
Aber dann liest er die Beschreibung und merkt, oh, das ist ja speziell für alleinerziehende Mütter. Ich bin aber ein 20-jähriger Student, der einfach Tipps für seine Hausarbeit sucht.
Ah, und dann springt er ab.
Er springt sofort wieder ab, er kauft nicht.
Und das merkt sich der Algorithmus.
Exakt. Und wie er sich das merkt. Du bezahlst diese breite Sichtbarkeit mit einer absolut miserablen Conversion Rate.
Weil ganz viele klicken, aber keiner kauft.
Richtig. Der Algorithmus registriert das und denkt sich, aha, Leute klicken auf dieses Buch, wenn sie nach Produktivität suchen. Aber niemand kauft es.
Dieses Buch ist offensichtlich irrelevant.
Genau, so ist es. Und zack, fällst du im Ranking absolut ins Bodenlose.
Wow, okay.
Wenn du aber ein scharfes Keyword nimmst, wie zum Beispiel Alltag organisieren alleinerziehend.
Das hat dann viel weniger Suchvolumen?
Ja, das hat vielleicht nur einen ganz kleinen Bruchteil der Suchanfragen. Aber die Leute, die das eingeben, die haben exakt dein Problem.
Die wollen genau das Buch.
Genau. Die Conversion Rate schießt durch die Decke und der Algorithmus belohnt dich dann mit enormer Sichtbarkeit in genau dieser spezifischen Nische.
Das heißt, man muss eigentlich echt mutig sein.
Sehr mutig.
Man muss bei der Positionierung massiv weglassen und richtig spitz werden.
Es ist extrem schwer für Autoren, Dinge wegzulassen, aber es ist überlebenswichtig.
Das leuchtet extrem ein. Und das bringt uns ja eigentlich auch direkt zum Thema Kategorien.
Oh ja, ein Lieblingsthema.
Weil wenn ich mir so anschaue, wie Bücher einsortiert werden, irgendwie scheint doch jeder Autor den Drang zu haben, in diese gigantischen, prestigeträchtigen Kategorien zu wollen.
Biografien. Ratgeber allgemein.
Genau die. Aber das System, das wir uns anschauen, das warnt ja ausdrücklich vor dieser falschen Konkurrenz. Was genau passiert da?
Es ist einfach reines Wunschdenken, wirklich. Eine riesige Kategorie bedeutet nämlich nicht einfach nur, dass du viel Konkurrenz hast. Es bedeutet, du hast falsche Konkurrenz.
Okay, wie meinst du das?
Stell dir vor, du hast ein hochspezifisches Buch über Gartengestaltung für kleine Balkone.
Mhm.
Wenn du das jetzt in der Oberkategorie Natur und Garten platzierst, dann trittst du dagegen millionenschwere Bildbänder über Nationalparks an und gegen die großen Biografien berühmter Botaniker.
Da wird mein Balkonbuch ja völlig erdrückt.
Absolut. Die Leser, die in dieser riesigen Kategorie stöbern, die haben völlig andere Suchabsichten. Die suchen keine Balkontipps.
Verstehe.
Wenn du dich stattdessen aber in eine extrem spitze Unterkategorie wie, sagen wir mal, Urban Gardening einordnest,
dann bin ich plötzlich der große Fisch im kleinen Teich.
Ganz genau. Deine Relevanz für diese spezifische Zielgruppe ist in diesem Moment 100-mal höher.
Okay, wow. Wir haben also jetzt das Cover, das sofort verstanden wird.
Ja.
Wir sprechen die exakte Problemsprache des Lesers durch unsere Keywords.
Richtig.
Und das Buch liegt in der perfekten, ganz spitzen Nische. Eigentlich könnten wir uns ja jetzt bequem zurücklehnen, einfach die Datei hochladen und zusehen, wie das System die Arbeit macht, oder?
Der sogenannte stille Upload.
Genau. Einfach hochladen und fertig ist die Laube.
Und genau da sterben die meisten Buchprojekte.
Ernsthaft?
Ja. Der Moment der Veröffentlichung, der ist nicht die Ziellinie, an der man sich ausruht.
Sondern?
Es ist der Startschuss für die allerkritische Phase überhaupt. Ein stiller Upload ist buchstäblich tödlich für dein Buch.
Warum?
Weil dem System die anfängliche Energie fehlt, um das Buch überhaupt irgendwo sinnvoll einzusortieren. Der Algorithmus hat kein Gedächtnis und er hat auch absolut keine Sentimentalität.
Er liest quasi radikal nur die Gegenwart.
Warte mal. Das fühlt sich jetzt für einen Autor aber extrem ungerecht an.
Ich weiß.
Wenn ich jetzt 5 Jahre lang an einem absoluten Meisterwerk geschrieben habe, an jedem Wort gefeilt habe, das interessiert Amazon also überhaupt nicht.
Nein.
Das System bewertet meine 5 Jahre Schweiß und Tränen nur anhand der Performance der allerersten 3 Tage?
So hart das klingt, ja. Dem Code ist deine emotionale Reise als Autor völlig egal.
Krass.
Er wertet nur Datenströme aus. Und in genau diesem kurzen Zeitfenster greift das Gesetz der Verdichtung.
Gesetz der Verdichtung?
Genau. Es geht nicht darum, über Monate hinweg so ein bisschen unkoordinierten Lärm im Internet zu machen. Mal hier ein Post, mal da ein Post.
Sondern?
Es geht darum, Klicks und Verkäufer auf einen winzigen, ganz engen Zeitraum zu konzentrieren.
Oh, dazu, ich vergleiche das immer wahnsinnig gern mit so einem richtig schweren, rostigen Güterwaggon.
Ein tolles Bild, lass hören.
Also, wenn du jetzt 10 Freunde hast, ja? Und die sollen dir helfen, diesen Waggon anzuschieben.
Mhm.
Und jeder von denen kommt an einem völlig anderen Tag vorbei und drückt mal kurz so für 5 Minuten alleine dagegen.
Da passiert natürlich nichts.
Genau, da bewegt sich gar nichts. Der Waggon bleibt einfach stur stehen.
Ja.
Aber wenn du all diese 10 Leute genau am selben Tag zur exakt selben Stunde an den Waggon stellst und sagst, so Leute, jetzt schieben alle gleichzeitig.
Dann überwindest du diese massive Trägheit.
Richtig. Und dieses tonnenschwere Ding fängt endlich an zu rollen. Und für das Marketing bedeutet das doch eigentlich,
dass du bündeln musst.
Genau. Wenn du einen Newsletter hast oder eine Social-Media-Präsenz, dann darfst du diese Reichweite niemals so über Wochen vor sich hin tröpfeln lassen. Du musst dieses Momentum an Tag 1 förmlich erzwingen.
Das ist wirklich ein fantastisches Bild. Denn genau dieses Momentum signalisiert dem System, hey, hier passiert gerade etwas extrem Relevantes. Zeig dieses Buch sofort mehr Leuten.
Mhm.
Aber wenn der Waggon dann einmal rollt, ne, dann stellt sich natürlich sofort die nächste ganz strategische Frage.
Wie verhindern wir, dass er wieder stehen bleibt?
Exakt. Wie verhindern wir, dass er nach 2 Wochen auf offener Strecke einfach verhungert?
Weil ich meine, du kannst ja nicht jeden Tag deine Newsletter-Abonnenten anbetteln, dass sie dein Buch nochmal kaufen sollen.
Das funktioniert höchstens einmal. Ein einzelner Startimpuls reicht langfristig einfach nicht aus. Und genau hier kommen die Verstärker ins Spiel.
Verstärker.
Ja, die machen aus so einem isolierten Push am Anfang ein dauerhaftes, sich selbst tragendes System.
Okay, und der offensichtlichste organische Verstärker, das sind doch dann natürlich die Rezensionen.
Ganz genau.
Und das ist ja bei Autoren oft ein absolutes Reizthema.
Oh ja, da kochen die Emotionen oft hoch.
Weil viele haben total furchtbare Angst vor schlechten Bewertungen. Oder sie sind völlig frustriert, wenn wochenlang einfach gar keine kommen.
Und das liegt meistens daran, weil sie den Mechanismus dahinter völlig falsch verstehen. Rezensionen kann man nicht erzwingen.
Viele versuchen es ja trotzdem.
Ja, durch irgendwelche dubiosen Tauschgruppen auf Facebook oder so. Aber wer versucht, das künstlich herbeizuführen, der zerstört am Ende nur das Vertrauen des Algorithmus.
Weil das System das merkt?
Das System merkt das sofort. Was viele Autoren außerdem übersehen, Es geht hierbei gar nicht um so eine anonyme, riesige Masse an 5-Sterne-Bewertungen.
Nicht.
Nein. Eine einzige, hochgradig spezifische Rezension ist wirklich Gold wert.
Also Qualität statt Quantität?
Genau. Stell dir vor, ein Leser schreibt, ich bin alleinerziehend und dieses Buch hat mir exakt gezeigt, wie ich abends noch eine Stunde Zeit nur für mich finde.
Oh, das ist natürlich stark.
Das verkauft viel mehr Bücher als 10 generische Bewertungen, die einfach nur sagen, tolles Buch, super geschrieben.
Macht Sinn.
Und solche spezifischen Rezensionen, die entstehen ganz von allein organisch, wenn du vorher bei der Positionierung und bei deinen Keywords wirklich ehrlich und präzise warst.
Wenn das Versprechen also stimmt.
Richtig. Dann kommen die passenden Rezensionen ganz von allein.
Okay, das ist jetzt der organische Weg. Aber lass uns doch mal über das Thema sprechen, bei dem ganz viele Autoren sofort zusammenzucken.
Ich ahne schon, was jetzt kommt.
Bezahlte Sichtbarkeit. Also Amazon Ads.
Ja, das Angstthema Nummer 1.
Da herrscht ja wirklich eine unglaubliche Angst davor, dass man Unmengen an Geld für irgendwelche Klicks verbrennt, die am Ende einfach überhaupt nichts bringen.
Und weißt du was? Diese Angst ist absolut berechtigt.
Wirklich?
Ja. Zumindest dann, wenn man die Mechanik dahinter nicht versteht. Wir müssen uns eines wirklich glasklar machen. Anzeigen machen ein Buch inhaltlich nicht ein Stück besser.
Mhm.
Sie heilen kein unklares Cover. Sie retten keine schwache Produktseite. Sie machen dein Angebot ausschließlich sichtbarer. Mehr nicht.
Das ist ein guter Punkt.
Und weil wir hier auf Amazon über ein CPC-Modell sprechen, also Cost per Klick.
Das heißt, du zahlst für jeden Klick.
Exakt. Du zahlst bares Geld für jeden einzelnen Klick, den ein Nutzer auf deine Anzeige macht.
Ah, das heißt also, wenn mein Cover jetzt super originell ist, aber inhaltlich völlig verwirrend.
Dann klicken die Leute vielleicht aus reiner Neugierde auf deine Anzeige.
Ja.
Sie landen dann auf deiner Produktseite, lesen kurz, merken dann aber, dass es gar nicht das ist, was sie eigentlich suchen und springen sofort wieder ab.
Und zack.
Genau. Und du hast gerade echtes Geld für einen absolut wertlosen Klick bezahlt.
Autsch.
Deshalb sind auch nicht zu hohe Gebote der größte Kostenfresser bei Amazon Ads, sondern etwas anderes.
Was dann?
Falsche Aufmerksamkeit.
Falsche Aufmerksamkeit, okay.
Wenn du bei den völlig falschen Suchbegriffen auftauchst, dann verbrennst du dein Budget buchstäblich im Sekundentakt.
Wie geht man dann richtig an Ads ran?
Man testet immer nur mit Mikrobudgets. Ganz kleine Beträge. Man liest den Markt aus, man guckt, reagieren die richtigen Leute, werden aus diesen Klicks auch tatsächliche Verkäufe?
Und wenn nicht?
Wenn nicht, dann schaltest du die Anzeige sofort ab und überarbeitest verdammt nochmal deine Basics. Cover, Untertitel, Beschreibung.
Das ist eigentlich ein enorm wichtiger Perspektivenwechsel. Das heißt, Ads sind in Wirklichkeit eher so ein Diagnosetool.
Genau.
Und kein magischer Zauberstab, der ein schlechtes Buch plötzlich zum Bestseller macht.
Richtig. Ads decken gnadenlos auf, was auf deiner Produktseite nicht funktioniert.
Verstehe. Und was ist denn mit diesen ganzen plattforminternen Dingen? Also KDP Select, Countdown Deals und sowas alles.
Auch hier gilt dasselbe Prinzip. Das sind keine Rettungsringe für bereits sinkende Schiffe.
Mhm.
KDP Select bindet dich ja exklusiv an Amazon. Du darfst das E-Book nirgendwo anders anbieten.
Was ja schon ein Commitment ist.
Ja. Und das ergibt natürlich nur dann Sinn, wenn Amazon ohnehin strategisch dein absoluter Hauptkanal ist.
Klar.
Wenn dein Buch dort aber organisch schon richtig gut funktioniert, dann ist KDP Select ein großartiger Hebel. Du kriegst über die Ausleihen, also über Kindle Unlimited, nochmal massiv mehr Bewegung in den Algorithmus.
Verstehe.
Wir bewegen uns da eigentlich weg vom Denken in so isolierten Einzelaktionen und wir gehen hin zum sogenannten Autorenökosystem.
Autorenökosystem, das musst du mir jetzt aber noch ein bisschen genauer erklären. Ein Ökosystem, das klingt für mich nach so einer komplett autarken Maschine.
Und genau das ist das Ziel von Profis. Die denken nicht in einzelnen Büchern, die denken in ganzen Verkaufssystemen. Ein zentrales Element ist beispielsweise der A-Plus-Content. Also statt so einer langen Bleiwüste aus reinem Text hast du da auf der Produktseite plötzlich richtig professionelle Grafiken.
Mhm.
Vergleichstabellen, schöne Bilder aus dem Buchinneren.
Das fällt auf.
Ja, das unterbricht das schnelle Scrollverhalten des Lesers komplett und hält ihn förmlich auf der Seite fest.
Aha.
Und dazu kommt dann noch eine extrem gut gepflegte Author Central-Seite, also deine Autorenseite auf Amazon.
Okay, und wenn ich jetzt nicht nur eins, sondern mehrere Bücher habe?
Dann baust du Themencluster auf. Ein Buch führt den Leser ganz logisch und natürlich direkt zum nächsten.
Oh, Das ist schlau.
Der unschätzbare Vorteil dabei ist das Vertrauen, das du beim ersten Buch so mühsam aufgebaut hast. Das musst du beim zweiten Buch nicht wieder komplett bei Null starten.
Es überträgt sich quasi.
Genau, und das System fängt irgendwann an, sich komplett selbst zu tragen.
Das ist ja echt Wahnsinn. Wenn wir das alles jetzt mal so ein bisschen herauszoomen, ne? Es geht doch im Kern eigentlich darum, wie aus einem anfangs vielleicht total isolierten Wagenprojekt eine glasklare, messbare und hochgradig vernetzte Maschine wird.
Eine Problemlösungsmaschine, ja.
Eine Maschine, die dem Leser am Ende des Tages exakt das liefert, was er in seiner spezifischen Situation gerade sucht.
Das fasst es eigentlich perfekt zusammen.
Also wenn du, lieber Hörer, das nächste Mal deine Notizen strukturierst, wenn du ein Projekt planst oder vielleicht selbst ein Buch veröffentlichst, dann behalte diesen einen Gedanken wirklich fest im Hinterkopf.
Welchen genau?
Dass Sichtbarkeit auf solchen Plattformen absolut keine Magie ist. Es ist kein blinder Zufall und es ist erst recht kein Schicksal.
Absolut nicht.
Sichtbarkeit ist am Ende einfach das logische, technische Ergebnis von Passung und Reibungslosigkeit. Mhm. Deine Aufgabe als Autor im Marketing ist es nicht, irgendein tiefes literarisches Rätsel zu erschaffen.
Bitte nicht, nein.
Sondern deine Aufgabe ist es, dem System und vor allem dem Menschen auf der anderen Seite des Bildschirms das Denken so leicht wie möglich zu machen.
Das ist wirklich ein sehr, sehr pragmatisches Fazit. Und ein gutes.
Danke.
Aber weißt du, wenn wir das jetzt mal wirklich radikal zu Ende denken, dann drängt sich mir da doch noch eine letzte, eigentlich ziemlich tiefgreifende Frage auf.
Oh, jetzt wird's spannend. Schieß los.
Naja, wir wissen ja jetzt, dass Plattformen wie Amazon Bücher und Inhalte quasi systematisch abstrafen, die irgendwie zu breit, zu tief, zu philosophisch oder einfach zu originell verschachtelt sind.
Ja, das haben wir ja gelernt. Der Algorithmus hasst Reibung.
Richtig, das System belohnt ausschließlich reibungslose Klarheit und diesen extrem schnell verdaulichen Nutzen.
Mhm.
Aber formt dieser Suchalgorithmus dann langfristig eigentlich nur unser Buchmarketing? Oder, und das ist der Gedanke, zwingt er uns nicht am Ende unweigerlich dazu, unsere gesamte Art zu schreiben, unsere Art zu denken und eigentlich unsere ganze Kultur radikal zu vereinfachen?
Oh.
Verlieren wir da vielleicht gerade heimlich die Kunst der Nuance und des wirklich komplexen Gedankens an diese, ja, eiskalte Diktatur der Suchintention?
Puh, das ist echt so ein Gedanke, den muss man jetzt erstmal sacken lassen.
Finde ich auch.
Weil wir haben ja ganz am Anfang in der Intro über dieses extrem aufwendige Drei-Gänge-Menü gesprochen, das da unten im dunklen Keller verrottet.
Genau, die Meisterköche im Verborgenen.
Aber die echt gefährliche Kehrseite dieser ganzen Marketinglogik ist vielleicht diese, wenn der Algorithmus am Ende des Tages nur noch das belohnt, was hochgradig berechenbar, sofort verständlich und völlig reibungslos konsumierbar ist,
ja,
zwingt er uns dann nicht irgendwann dazu, unsere kreative Küche komplett aufzugeben?
Und stattdessen?
Und stattdessen produzieren wir alle nur noch literarisches Fastfood, einfach nur, weil es eben besser in diese vorgefertigten, genormten Boxen der Suchmaschine passt.
Eine wirklich großartige und ja auch eine ziemlich unbequeme Frage.
Auf jeden Fall. Und das ist eine Frage, die du, lieber Hörer, jetzt einfach mal für dich selbst ergründen kannst.
Da gibt es einiges zum Nachdenken.
Definitiv. Damit sind wir aber auch am Ende für heute. Das war's mit unserer tiefgreifenden Analyse der Plattformmechanik. Tausend Dank fürs Zuhören.
Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
Denk immer daran, hol dein Meisterwerk aus dem dunklen Keller hoch ins Licht, aber überleg dir verdammt gut, was du draußen auf das Türschild schreibst. Bis zum nächsten Mal.